This is Weapon X Matt Mikowski, and you should listen to Catch Clap.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe der Westside Stories. Hier von der Westside. Wir reden heute über WXW Dead End aus Hamburg. Das 16 Karat wirft seine Schatten voraus. Bald ist es soweit und die WXW hatte ihre letzte Show, ihr letztes Marquee-Event vor diesem historischen Ereignis. Und dazu begrüße ich meine wertgeschätzten Catch-Club-Kollegen. Zum einen natürlich den Sebastian.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, weil wir sind jetzt ja so quasi auf der Road to Karat.
auf jeden Fall. Und zum anderen den neuen GWF-Ultra, den Marcel.
Moin!
Hallihallöchen. Und es war wieder soweit. Die WXW trifft sich wieder in der ikonischen Markthalle vor 650 Zuschauern. Hieß es einmal wieder Dead End. Habt ihr die Show live gesehen?
Ja. Yes. Ich glaube, wir haben sie, glaube ich, sogar alle vier, also die da kann heute leider nicht dabei sein, aber ich glaube, wir haben alle vier zusammen quasi zeitgleich vorm Bildschirm gehangen.
Ich glaube auch. Sebastian und ich, wir haben über Fight geguckt, ne, also mit Engel, genau. Thriller, mit dem Engel-Kommentar. Du hast es auf YouTube gesehen mit dem deutschen Marcel?
Ich habe es auf YouTube, genau. Ich glaube, mehr als zwei Leute wären bei Fight auch gar nicht möglich gewesen und deswegen war das, glaube ich, besser.
Ja, stimmt, stimmt. Gehen nur zwei, aber ich bin wohl vornherein tatsächlich auf Fight gegangen.
Und ohne Robin Christopher Vorwerk ist der deutsche Kommentar auch so angenehm.
Ja, stimmt, der war gar nicht da
bei der Show. Also ich hatte halt parallel noch irgendwie Fußball, glaube ich, laufen oder sowas, aber es war trotzdem so, das, was man dann nebenbei gehört hat und so weiter, war trotzdem so entspannt.
War da nur Emil Füller oder war noch jemand anders an der Seite?
Nee, da war noch ein Kollege.
Ah, okay.
Ja, bei Cageman steht hier leider nicht die Kommentatoren, nee. Manchmal steht das ja da. Beim Englischen, so Entschuldigung, waren es ja dann die üblichen wieder hier, also Matt DeMassi war es ja und wer ist das? Dave Bradshaw, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube schon.
Genau, die waren es ja. Und war auch wieder, also ich hab's dann von vornherein mit englischem Kommentar geguckt, weil, ja, warum nicht?
Ja,
der Kommentar fällt mir halt nie groß auf und das ist ja eigentlich ganz gutes Zeichen.
Ja, richtig.
Wo du gerade meintest, so, manchmal stehen die Kommentatoren noch dabei. Ich finde, dass bei Cage Wars sollte es eine Spalte geben, dass die Refs gefüllt werden können. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei welchem Match exakt, sondern einfach nur Referees der Show und die Moderatoren und beziehungsweise Ringansager, dass man die auch noch mit aufnimmt.
Ja, sollen wir noch vielleicht die Kartenabreißer und die Security-Leute noch mit aufschreiben?
Ja, das sind aktive Leute der Show und die können die Show besser oder schlechter machen, wenn dir ein Ringansager auf den Sack geht oder ein Referee scheiße ist.
Ich finde, bei jedem Ding sollten die Greve-Schwestern sollten auf jeden Fall dabei stehen. Viele davon haben halt kein Catch-Profil und dann packst du die halt wahrscheinlich nicht da rein oder sowas, keine Ahnung.
Auch bei den Referees haben die halt, wenn man das machen könnte, wäre das halt, ich fände es halt cool, noch als zusätzliche Informationen. Vielleicht auch für Leute, die halt selber noch irgendwie was machen wollen in der Hinsicht oder sowas. Könnte man das tun.
Naja. Warum nicht?
Ist nicht dramatisch, dass es das nicht gibt, aber.
Ja, ist ein nettes Asset. Dann ist es dann halt, das ist das DLC dann, was dann irgendwann kommt bei Catchmatch oder sowas, da steht das dann alles mit drin. Es gab ein Pre-Show-Match, ich hab's nicht gesehen. Habt ihr das geguckt?
Ich hab's ja, geguckt, leider. Ja.
So, das war die High Performance Limited in Form von Anil Marik und Joseph Fennec gegen den Planet Gojira. Dann erzähl doch mal gerne über das Match. Sebastian, fang gerne an, du hast schon so deine negativen Gefühle geäußert.
Also erstmal liebe Grüße an Morbo an der Stelle. Der hat das nämlich auch geguckt. Und wir haben uns da Sprachnachrichten hineingeschickt und haben gesagt, ja, ich kann mal jetzt direkt wieder ausmachen. Also wenn das darauf heiß machen soll, dass du dir Thriller oder WXW Now holst, ne? Also das motiviert eher zum Deabonnieren. Ja, also dass ich ein Pre-Show-Match nehme, wo die High-Performer drin sind, die ja an sich beide keine schlechte Wrestler sind, um Gottes Willen. Aber die halt generell schon in einer Rolle sind, die eher nervend ist. Und dann endet das halt noch mit einem DQ-Finish. Boah. Also, Das war jetzt nicht mal, das war jetzt nicht furchtbar oder so, weißt du, aber es war halt schon ein ziemlicher Downer.
Ja.
Und es war nichts, wo ich sage, okay, deswegen, weil wir hatten ja auch schon Pre-Show-Matches, ich glaube, das war sogar auch in Hamburg, dieses Match von Anil Marik und Ryan Clancy, wo man gesagt hat, oder es war in Frankfurt, ich weiß es gar nicht mehr, wo man gesagt hat, okay, das war ein anständiges Match und das jetzt jemand sieht, denkt dafür, oh, das war schon mal ein ganz netter Beginn. Das hat hier, glaube ich, keiner gedacht.
Ja, ich glaube, das war auch mit so das beste Fight Forever Match oder sowas, was wir in den letzten, im letzten Jahr oder sowas, sowas hatten. Das war schon, das war ja Main-Card-Niveau, aber das hat sie dann ja halt irgendwie, nicht so. Ich sehe auch gerade übrigens, die WXW hat gerade, Matches für die, für Bad Säcking, angekündigt. Engel Blanc und Kuro sind anscheinend jetzt öfter ein Team, das finde ich cool.
Ja.
Die waren bei Progress auch so, die treffen auf die Big Bucks.
Ja.
Dann, was für dich hier, Sebastian, Elia Bloom gegen Adam Priest.
Sehr schön. Das finde ich gut.
Und auch cooles Match ist Planet Gujira gegen Manders und Thomas Shire.
Ja, das
also sind, die sind alle noch nach dem Karat also da. Das ist ja dann die Woche nach dem Karat. Finde ich cool.
Manders ist bis April.
Ja, ja genau. Manders ist ja sowieso länger da, aber dass dann auch wie Shire noch ein bisschen bleibt. Und auch ja, Adam Priest anscheinend.
Ja. Die bleiben alle noch ein bisschen und Menders macht die ganzen Tourstops noch bis inklusive Anfang April mit.
Deswegen na, ist vielleicht auch ne so, na, dann vielleicht auch ein bisschen, geht noch ein bisschen mehr oder sowas halt, aber egal. Das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ja, ich weiß nicht, warst du schon fertig wegen dem Pre-Show-Match, Sebastian?
Sonst ja, noch weiter. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Dann, Marcel, the stage is yours.
Effektiv war es weniger ein Match, sondern mehr ein Segment.
Ja, richtig. So.
Wie gesagt, also ich stimme Sebastian dazu, sowas kannst du bringen, aber doch nicht auf der Pre-Show.
Nee.
Also wegen so einem Segment kauft sich keiner dein Abo-Modell. Oder deinen einzelnen Pay-Per-View-Kanal. Ich weiß nicht, ob das bei der WXW geht, aber ne, wegen sowas macht
ja,
das doch
keiner. Oder schaut in die Show rein, wenn du ein Abo hast. Oder du denkst ja nicht, jetzt habe ich Bock auf mehr.
Ja, wobei, dass du dann vielleicht sagst, okay, vielleicht passiert da noch was. Ich hab's eh, ich lass es mal nebenbei laufen. Maybe. Aber also ich hätte mir dafür nicht WXW Now gekauft.
Ja, fair.
Nee, ich auch nicht.
Ja, und das ist ja irgendwie der Sinn dieser Matches halt, dass du irgendwie die Leute halt Bock haben, ein bisschen angeheizt werden, weil dafür haut man die ja for free live auf YouTube raus, ne? Und ja, ist irgendwie ein bisschen.
Wie gesagt, wenn du zum Beispiel packst du da Yuya Aoki gegen Lawrence Roman, wenn ich mir jetzt auf der Karte angucke, was dann.
Das pack das Match, ich gerade sagen.
Das Match in der Pre-Show, zack.
Super. Ja.
Und dann hast du eventuell was die Leute hellrig möglich macht und dazu motiviert, dein Ding zu kaufen.
Ja.
Ja, dein Ding zu kaufen, genau. Ja, muss wenigstens vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber mal schauen, was da noch so geht. Da ging es aber los mit dem eigentlichen Opener. Ein Singles-Match. Michael Oku, Karat-Teilnehmer Nummer 1. Er traf auf Nicht-Karat-Teilnehmer Hector Invictus. Ja, Marcel, fang doch gerne mal an. Wie fandest du dieses Match?
Ja, also, ich muss sagen, ich fand's. Also, gerade für den Opener fand ich es ein bisschen lang. Ich finde, es hätte ein bisschen kürzer sein können. Ich fand es aber einen anständigen Start. Es hat jetzt nicht die krasse Story erzählt, finde ich zumindest. Es war mehr so ein Moves-Match, was beide aber auch durchaus können. Ich muss sowieso sagen, es gibt ja, also in Oko habe ich das Gefühl, scheinen sich ja so ein bisschen die Geister. Es gibt ja Leute, die finden ihn großartig und es gibt auch Leute, die finden ihn gar nicht gut. Habe ich jetzt schon von einigen gehört.
Ja.
Ich bin weder das eine noch das andere. Also ich finde, er ist ein guter athletischer Wrestler. Mir gibt er jetzt emotional nicht so viel. Weil ich finde, er ist halt auch eher jemand, der über die Spots und die Athletik und so kommt und weniger über die emotionale Involvierung, nenne ich das mal. Aber in so einen Opener kannst du schon stecken. Wie gesagt, ich glaube, ein bisschen kürzer hätte es mir besser gefallen, aber war ein anständiger Start.
Ja, dann darf jetzt aber Marcel.
Hatte ich mich gerade verhört, aber.
Ich mich verhört, Entschuldigung, sorry.
alles gut, mein Hirn ist nach dem heutigen Tag nur noch so auf halb Flamme. Deswegen war ich mir gerade unsicher. Ja, aber die beiden, also das Match war effektiv nichts Besonderes. Aber beide haben ihre Stärken, die sie nun mal haben, sehr, sehr gut miteinander ausgespielt. Das Match hatte eine hervorragende Harmonie und Chemie. mit einem richtig, richtig schönen Hin und Her. Gerade im letzten Drittel hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Bei Oku stimme ich dir zu. Ich finde ihn eigentlich sehr, sehr gut. Er hat nur das Problem, dass er meistens seine Matches, gerade wenn es Titelmatches sind, dass sie einfach immer viel zu lange sind. Ich habe das Gefühl, dass er seine Titelmatches nicht über 20 Minuten macht. Und das funktioniert halt auf Dauer so nicht. Aber ich mag Oku eigentlich ganz gerne. So, ich freue mich immer, ihn zu sehen. Und das Match hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Ich mag ihn auch. Das war eher so ein bisschen dann auch so, vielleicht so ein bisschen so ein, wie so ein Showcase-Match. So ein bisschen so, ja, hier, das ist Michael Oku, der steht im Karat. Schaut euch den mal an. Was man jetzt nicht unbedingt gebraucht hat, weil er war ja letztes Jahr zum Beispiel auch im Karat und war ja auch schon ein bisschen, weil er ist ja so eine Art Semi-Regular, will ich es mal nennen. Ja. Der jetzt auch schon ein paar Mal auf jeden Fall da war. Also der ist dem Casual WXW-Fan ist Michael Oku ein Begriff halt, ne? Die wissen, wer das ist. Von daher hättest du das so nicht gebraucht, aber war trotzdem ein solides Match. Es passt halt, ne? Oku gewinnt, er ist halt auch im Karat. Das gab's dann an dem Abend noch ein bisschen schlimmer, weil gefühlt hat die Hälfte aller Karat-Teilnehmer, die bei der Show war, irgendwie verloren. Aber Hector ist ja auch gerade im Moment in so einer Storyline, da passt das eh, wenn er halt verliert. Hector hat sich beim Vlog auch so ein bisschen halb angekündigt für den Alternate Fourway. Das heißt, er wird wahrscheinlich darin stehen. Ich denke mal, dass Cash auch drin stehen wird.
Ja.
Und hat auch so ein bisschen angedeutet, dass es da demnächst auf jeden Fall gegeneinander geht, aber wir werden sehen. Kommen wir dann vom einen Karat-Teilnehmer zum nächsten Karat-Teilnehmer. Cara Noir war nämlich auch da. Er sollte ja eigentlich auf Peter Tihani treffen. Aber der in einem Non-Title-Match, aber der ist ja mittlerweile verletzt, leider. Und, bitte?
Gute Besserung.
Genau, natürlich, auf jeden Fall, gute Besserung, natürlich. Auch wieder natürlich, also Injuries sind natürlich nie gut, aber einfach zum komplett schlechtesten Zeitpunkt leider einfach. Ja, gut. Machst du nix, sucht sich ja keiner natürlich aus. Der Titel ist jetzt auch leider vakant. Und der Ersatz, gab es auch einen Ersatzgegner. Statt Peter Tihani wurde es dann Fast Time Mudo. Ja, Marcel, fang gerne mal an. Was sagst du denn zu diesem knackigen knapp 11 Minuten?
Also, Kicks. Das Match bestand zu gefühlt 90% nur aus Kicks. Und Leute, die aus irgendeinem Grund der Meinung waren, sie müssten für Mudo chanten. Ja. Oder vielleicht habe ich es auch nur falsch wahrgenommen, aber irgendwie habe ich das...
War Anfang, richtig. War so.
Fans manchmal, ne? Ja, und dann ein Finish, was etwas suddenly war. So, dass das kam irgendwie so gefühlt ein bisschen aus dem Nichts. Ich muss sagen, ich habe momentan so ein bisschen mich an Cara Noir so ein bisschen satt gesehen.
Danke.
Gerade in der Form, das ist immer noch der sterbende Schwan.
King of Indies.
Ja, das kommt noch hinzu. So, aber so, das haben wir alles schon tausendmal gesehen. Das ist so, wann Neuerfindung? Das ist halt kein Act mehr.
Also absolut, was das angeht, stimme ich dir absolut zu. Ich finde, das hat sich so, also auch, ich finde auch mit dieser neuen Musik, die so ein bisschen schneller ist, das passt irgendwie nicht so ganz, weil das hat ja immer diesen Entrance, der so langsam methodisch und sowas war, das hat das immer total ausgemacht. Und jetzt ist das so halt einfach, ja, ich habe keinen Bock, diesen Entrance zu machen, lass mal eine Runde schneller machen. Würde es nicht sein, aber so kommt es halt für mich rüber. Ich habe mich da auch total satt gesehen, leider an Cara Noir. Ich habe
wirklich gehofft, dass er nach seiner langen Verletzung, die er Gott sei Dank ja anscheinend sehr, sehr gut überstanden hat, dass er mit was Neuem wiederkommt, mit einem neuen Gimmick, mit einem neuen Auftreten.
Aber also ist meiner Meinung nach an der Stelle tatsächlich sehr nötig. Deswegen bin ich auch nicht so gehypt, ihn jetzt im Karat zu haben. Also, Match wird sicherlich immer noch cool, je nachdem, gegen wen er halt catchen wird, sicherlich. Aber so, ja, hätte ich persönlich jetzt auch nicht im Turnier gebraucht, tatsächlich. Aber, Match war an für sich fein. Ist natürlich dann ein anderes Match, dass es dann gegen Tihani geworden wäre. Ob jetzt besser oder schlechter, kann man jetzt sicherlich selber beurteilen. Ich finde, es hat nicht so 100% irgendwie zusammengepasst zwischen den beiden. Aber overall war es immer noch fein, würde ich sagen. Was sagst du denn, Sebastian?
Ja, ich würde mich da euch beiden anschließen. Ich fand auch, dass es nicht komplett geklickt hat. Und ich glaube, dass es dann auch die vielen Kicks waren, die Marcel schon erwähnt hat, weil das vielleicht so der gemeinsame Nenner war, auf den man sich dann irgendwie einigen konnte. Ja. Und ich fand es immer noch ein anständiges Match, dafür, dass es halt auch so relativ last minute zusammengestellt werden musste. Mit Cara Noir kann das absolut verstehen, was er sagt. Ich sehe ihn eigentlich immer noch ganz gerne. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich muss ihn halt auch wirklich nicht außerhalb von der WXW sehen. Also wenn ich ihn dann die paar Mal bei der WXW sehe, ist das okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel noch regelmäßig Progress gucken würde oder regelmäßig andere britische Ligen, wo er ist, ich glaube, dann würde er mir das auch auf die Nerven gehen.
Ja, das stimmt. Also das Match gegen Charlie Evans kann ich empfehlen. Das war cool.
Ich glaube, die Matchqualität ist bei ihm auch das kleinste Problem. Und
ist auch richtig, da, ist richtig.
Wo man auch da ein bisschen sagen muss, finde ich, Cara Noir war immer schon ein Wrestler, der schon immer eine relativ ähnliche Formel hatte, wie er auch Matches angeht und wo dann oft die Faszination oder das Interessante sich eher daraus ergeben hat, wie der Gegner sich darauf einstellt und wie er auch seine Formel an den jeweiligen Stil adaptiert, so ein Stück weit.
100%, das würde ich komplett unterschreiben.
Und insofern ist es für ihn vielleicht nochmal ein bisschen anders und ein bisschen wichtiger als für andere Wrestler, nochmal einen gewissen Twist einzufügen.
Ja, ist ein guter Punkt tatsächlich, ja, sehe ich. Ja, schon.
Weil, ich sag mal so, Cara Noir ist ja jemand, der immer schon eher ein Gesamtkunstwerk war. Und halt nicht so ein Wrestler ist, der die reine Workrate kommt, obwohl er auch wirklich gute Matches hatte, aber das war halt immer so das Gesamte und das hat sich halt kaum geändert und ich hätte auch gedacht, dass er nach der Verletzung vielleicht anders zurückkommt oder es gab ja mal eine Zeit, ich glaube, das war bei Progress, wo er diese Story gefahren hat, wo er dann auch mal ohne Faceband und so aufgetreten ist, einfach als er selbst quasi, also einfach als
Tom Dawkins.
Ich hätte, glaube ich, sogar das besser gefunden, wenn er das irgendwie jetzt mehr machen würde oder dazu zurückgekehrt wäre, weil das war noch nicht mal im Ansatz auserzählt.
Ja, das finde ich auch, dann wäre halt so ein bisschen so dieser Wrestlers geworden. Ist ja auch durchaus jemand, der halt technisch gar nicht so schlecht ist.
Auf jeden Fall.
Und das hätte durchaus, das hat man doch irgendwie viel zu kurz, finde ich, dann irgendwie erzählt, leider. Hätte ich auch gut, also so jemand wie Tom Dawkins dann bei Ambition oder sowas wäre schon cool gewesen.
Ich finde, Cara Noir hätte das vielleicht so machen sollen. Mir ist tatsächlich gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür eingefallen. Jemand, der das gut gemacht hat, ist die aktuelle Iteration von Jake Parnell von Warhorse. Der ja am Anfang Jake Parnell war, dann war er Warhorse und jetzt ist er so irgendwas dazwischen. Also er hat schon noch so Mannerismen von Warhorse, aber es ist nicht mehr, er ist auch irgendwie er selbst. Also er hat jetzt so eine Zwischenebene gefunden. Das hätte vielleicht bei Cara Noir auch funktionieren können oder kann noch funktionieren.
Also klar. So, also meinst du quasi so wie Dustin Rhodes so mit halben Facepaintern und sowas, ne?
Genau.
also klar, geht sicherlich irgendwie definitiv. So, dann haben wir den dritten Karat-Teilnehmer jetzt im dritten Match nacheinander, nämlich One Cold Manders. Er durfte aber nicht gewinnen. Hier muss man auch sagen, das Match war so ein bisschen so eine Lose-Lose-Situation. Das war eigentlich ein Match, was keiner irgendwie verlieren durfte, weil Manders ist im Karat, Ilya Bloom ist der Number One Contender auf den World-Title. Irgendwie für beide sehr, sehr ungünstig. Vielleicht gibt es aber auch das Rematch demnächst. Auch möglich. Ich fand es aber trotzdem war kein schlechtes Match. Es war ein bisschen kurz mit knapp acht Minuten. Aber vielleicht wollte man doch nicht das Pulver hier komplett verschießen, weil wie gesagt, es ist im Bereich des Möglichen, dass es ein Rematch hier gibt, weil Ilya Bloom ist ja weiterhin der Number One Contender. Es wird ja beim Karat kein Titelmatch geben durch die Verletzung von Tihani, sondern Karat-Sieger trifft dann auf Ilya Bloom um den Titel dann. Ich weiß gar nicht, ob man da schon ein Datum gesagt hat. Ich glaube nicht, ne?
Nein.
Auf jeden Fall dann an einem zukünftigen Zeitpunkt, also wahrscheinlich dann das nächste Marquis-Event in Oberhausen, nehme ich mal an. Also es wirkte so ein bisschen, wir hauen doch nicht ganz so alles raus, wir machen doch ein bisschen langsam. Ich fand's aber dennoch solide, ich fand's nicht schlecht, war ein cooles Ding und ja, Bloom gewinnt dann. Bloom hatte vielleicht auch ein bisschen mehr zu verlieren als Manders, weil Manders in Anführungszeichen ist nur im Karat und Ilya Bloom ist halt der Number One Contender, also der fest für das Titelmatch gesetzt ist. Von daher vielleicht ein bisschen wichtiger, dass Ilya Bloom auch gewinnt. Es war trotzdem irgendwie blöd, war kein Can't-Lose-Ding irgendwie für beide. Ich fand's aber gut für das, was es war, hat mir definitiv Spaß gemacht. Was sagst du denn, Sebastian?
Ja, also ich muss sogar ehrlich sagen, für mich war es Match of the Night. Vor einem anderen Match, was gleich noch kommt. Ich finde nämlich, mir hat es eigentlich gerade gefallen, dass das relativ kompakt war und dass da auch nicht viel mit, wir haben erstmal rumgewässert oder so, sondern es ging sofort zur Sache. Und deswegen hat mich das ganz gut abgeholt. Und das war eigentlich ein ganz guter Spagat zwischen, wir zeigen schon ein gutes Match, aber wir lassen auch noch Luft nach oben. Insofern, nee, hat mir das gefallen. Beim Finish hatten wir ja schon in der Gruppe irgendwie geschrieben, so ja, ist da mit dem Zählen so alles richtig gelaufen und so. Also ich hatte ja auch schon ein bisschen darüber überlegt, ob das vielleicht Absicht war. Wo du ja schon gesagt hast, du glaubst eher, dass das ein bisschen verunglückt war. Weil ja. Das mit der. Aber selbst wenn es keine Absicht war, spielt es irgendwie ganz gut rein, weil man jetzt quasi sagen könnte, ja, war ja nicht so ganz klar quasi das Finish und man könnte da gut mit einem Rematch spielen, wenn Mendes das Karat gewinnen sollte. Vielleicht will die WXW jetzt auch das so denken lassen und am Ende kommt es dann ganz anders, aber ist auf jeden Fall auch vom Ausgang her. Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen lose-lose, aber ich finde schon, dass es der sinnvollere Ausgang wäre. Weil,
ja,
wenn Blum jetzt verliert, das ist ja schlimmer, weil Mendes, wenn der jetzt zum Beispiel das Karat gewinnen würde, dann hat der legit einen Grund, Blum hat einen legit Grund, ne? Und dann, das ist auf jeden Fall, ich finde auch nicht, dass das jetzt Mendes groß wehtut, wenn er gerade auch auf die Art und Weise, was man quasi so als Flug fast schon so ein bisschen argumentieren könnte, halt gegen denjenigen, verliert, der, ja, dadurch, dass Peter jetzt auch weg ist, aktuell ja quasi an der Spitze der Promotion ist.
Ja, ich weiß, das auf jeden Fall, also Mendes ist ja auch nicht gesetzt, er könnte ja theoretisch auch, also wird er nicht, aber er kann ja theoretisch auch im Karate in der ersten Runde rausfliegen und dann hat sich das alles erledigt, ne? Und ja, Blum ist halt der, der das Titelmatch gesetzt ist, von daher hat er schon mehr zu verlieren, das stimmt. Definitiv. Ja, Marcel, was sagst du denn?
Es war letztendlich eine kurzweilige Wemserei. Also, ja. So, das ist halt so, dass, wenn du davon ein oder zwei Menschen auf der Karte hast, dann macht das eigentlich immer richtig Bock. Wenn du dann nicht das Gefühl hast, du guckst eine Wrestling-Show, sondern fast eher, dass du MMA guckst, weil die sich einfach nur auf die Fresse hauen. Das hat mir persönlich richtig Bock gemacht. Ich hatte da sehr viel Spaß mit. Und auf das Ende kann man halt aufbauen, auf einem Mann, dass der angepisst da die Show verlässt. Keine Ahnung, wenn er vielleicht davon ausgehend, Elia Blum wird Champion, dann kannst du bei einer Show, wo man das mal wieder in Deutschland ist, kannst du ihm ein Titelmatch geben. Darauf aufbauen. Von mir so, du hast damals so Glück, jetzt bist du Champion. Jetzt würde ich will das jetzt wieder gerade biegen. Mhm. Und Abfahrt. So. Also ich vermute fast, dass es so ein bisschen Absicht war. Aber trotzdem fand ich das sehr, sehr gut.
Ja. Und hab halt Bock auf das, was da kommt. Eigentlich ist auch passend zu guter Referee, dass das halt, ich sag mal, versehentlich passiert. Ich würde da nicht so viel rein interpretieren, aber selbst wenn es nicht intentional war, kann man da halt irgendwie easy drauf aufbauen.
Niemand ist fehlerfrei, ne? Das kann halt auch dir und Vitesse mal passieren, wenn es denn so ist.
Ja.
Wäre jetzt was anderes, wenn das irgendwie gefühlt alle zwei Wochen vorkommt, aber ich glaube, dann würde er auch nicht bei einer Promotion wie der WXW arbeiten.
Zumindest nicht mehr nicht Referee, da würde er nur noch Blogs schreiben. Naja. geht's weiter. Es war auch wieder ein Karat-Teilnehmer in diesem Match. Bobby Ganz. Und er traf auf Stephanie Mace, aber nicht in irgendeinem Match, sondern es war Hair versus Hair. Der Verlierer verliert die Haare. Oder beziehungsweise kriegt die Haare geschoren. Ich fand's auch so lustig, wie sie dann schön noch vorher diesen kleinen Hocker da, also diesen kleinen Stuhl mit dem kleinen Tischelchen da und sowas und die ganze Ausrüstung da schön hingestellt haben und das schön präsentiert haben, dass der Verlierer oder die Verliererin da schön gleich hingesetzt wird und die Haare geschoren bekommt. Das, also schön, das hat so schön irgendwie so Wartezimmer-Vibes einfach, wie das da so stand, irgendwie sowas. Das,
Ich hab ja schon eine Gruppe geschrieben, mir hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass irgendeiner kommt, Bobby einen Kaffee anbietet und so eine Zeitschrift oder so.
So eine Zeitschrift oder sowas, genau. Ja, wenn er nicht so rumgemotzt hätte, hätte er die vielleicht auch bekommen, aber so hat er sich ja ein bisschen gesträubt. Dann,
hat dann er schon eigentlich dann irgendwas auf Instagram oder sowas gepostet, wie er jetzt aussieht?
Ich habe nichts gesehen, ich habe nur den Vlog vorhin gesehen, da hat man ihn kurz gesehen, also es ist tatsächlich nicht komplett glatt, es ist quasi so auf Seiten oder auf Haare so auf die eine Stufe vor Null getrimmt.
Wahrscheinlich wollte er nicht ganz auf 0 mm machen.
Ja, also sag mal so, bei einem Bobby Ganz ist es eher nicht so schlimm, weil der hatte ja sowieso nicht mehr so viel Haare. Man hat auch sehr krass die kahle Stelle da schon an seinem Hinterkopf gesehen. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht für ihn irgendwie so die große Umstellung, dass jetzt gar keine Haare mehr da sind oder sehr kurz geschoren. Kann man definitiv draußen Look machen. Wenn wir jetzt auch in Mexiko wären, dann würde Bobby jetzt irgendwie das Karat gewinnen und in den nächsten 6 Monaten irgendwie alles gewinnen. Aber vielleicht erstmal vorher zum Match. Fang du doch mal gerne an, Marcel. Wie fandst du denn dieses Match?
Ich hatte richtig Probleme, da reinzukommen irgendwie. Ich weiß nicht, woran es lag. So, na klar, die haben sich natürlich auf das fokussiert, was sie können. Das sind Strikes und Kicks, ne? Das sind halt deren Spezialgebiete, auch so ein bisschen technischer Einsatz noch bei Bobby. Und halt dieses Kampfsportler-Ding von Steffi. Vielleicht war es auch so, dass mir einfach der Hass gefehlt hat. Also irgendwie, ja, ihr habt da so eine Stipulation und habt auch eine gewisse Vergangenheit miteinander, dass es halt zu der Stipulation kommt. Aber ja, außer dass es halt ein bisschen intensiver war als ein normales Heel vs. Face Match, habe ich nicht gespürt.
Man hat da auch irgendwie jetzt in dieses Match irgendwie sehr gerusht, finde ich. Also dass man es gebracht hat jetzt halt, ja. Weil also ich finde auch irgendwie dieser Turn und diese, ich sag mal, Fehde zwischen Bobby und Steffi, die hat irgendwie gar nicht richtig Fahrt aufgenommen, weil Bobby ist ja bei der Anniversary war es, glaube ich, geturnt, ne? War es die Anniversary oder war es Back to the Roots? Das war die Anniversary, ne?
Ich meine, es war die Anniversary.
Ich bin tatsächlich unsicher.
Es war die, genau, also, doch, es musste die Anniversary gewesen sein, weil bei Back to Roots war es ja, glaube ich, Bobby gegen Lauri in der Pre-Show.
Genau.
Also war es bei der Anniversary und seitdem ist ja irgendwie nie wirklich was zwischen denen mehr passiert. Also auch irgendwie in den Shows halt nicht. Und ja, so ein bisschen Promos übereinander, aber mehr halt nicht. Und dann hat Bobby sich ja quasi gegen Steffi den Sieg gesneakt in der Road to Karat, womit er sich qualifiziert hat. Und dann war ja erst so ein bisschen so, ja, Bobby, du hast mir hier den Sieg versaut. Dann gab es die Auseinandersetzung Backstage und Bobby wollte halt mit seinem Feuerzeug, weil er ist ja wieder der King of Smoke-Style, Steffi die Haare abflammen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, Hair vs. Hair, das war irgendwie alles sehr, sehr gerusht, finde ich. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir jetzt halt Hair vs. Hair. Und irgendwie, das hat dem Ganzen irgendwie nicht so gut getan. Also irgendwie auch diese Story oder dieser Split-Up von Steffi zu Mudo, das hat ja irgendwie danach schon irgendwie nicht so viel stattgefunden. Und nach dem Split-Up von Bobby und Mace, ja, irgendwie noch weniger. Und jetzt zu sagen, irgendwie, wir machen irgendwie sowas wie ein Hair vs. Hair-Match, was ja eigentlich eine große Stipulation so eigentlich ist, oder eine wichtige, war das irgendwie sehr erzwungen, sehr schnell irgendwie. Und dann fand ich, kam da auch nicht so die Intensität im Match selber sehr, sehr krass rüber, wie es sein sollte. Und darunter hat es für mich dann tatsächlich ein bisschen gelitten. So rein handwerklich war das natürlich nicht schlecht. Was tust du denn, Sebastian?
Also erstmal, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Vor allem, wenn man überlegt, dass halt der Turn erst bei Anniversary kam und wir sind jetzt gerade mal 2 Monate später. Ja. Und auch es waren nicht so viele Matches dazwischen und es wirkte schon alles so ein bisschen, als hätte man irgendwie Ende November gesehen, oh Gott, wir haben ja noch nichts für Bobby, jetzt müssen wir irgendwas machen.
Ja.
Auch die ganze Art und Weise, wie er geturnt ist und so, weil ist ja an sich gut, dass man jetzt wieder was mit ihm macht, aber es war jetzt auch nicht so super kreativ, einfach das alte Gimmick wiederzunehmen, ne?
Es wirkt ja immer so, da hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, es wirkt einfach so halt, ne, wie du schon sagst, ja, wir wissen nicht, was wir mit ihm machen. Na, Tag-Teams haben wir irgendwie sowieso keinen wirklichen Bock drauf oder sowas halt. Ja, komm, lass mal den wieder. Hilton, King of Smokes, das hat doch irgendwie alles gut geklappt. Der raucht zwar privat nicht mehr, aber egal. Das war damals cool, lass doch das einfach wieder machen. So kam das halt irgendwie ein bisschen rüber.
Dieser ganze Turn war so unglaublich unsubtil.
Ja, total.
Ich habe ja schon gesagt, das war so ein bisschen so ein Mario-Bart-Turn. So. Kennst du King of Souls, ja. wenn Bobby raucht, ist er böse? Kennst du? So. Ja. Boah, das war so richtig in your face.
ja, total.
Aber ich muss sagen, das Match an sich hat mir eigentlich recht gut gefallen. Also für mich war das auch das zweitbeste Match. Ich finde, die haben trotz, ich sag jetzt mal, der etwas gerushten Story da eigentlich ganz gut was rausgeholt. Das hat stilistisch gut gepasst. Ich finde auch, dass die eigentlich so, was so die Mimik und Gestik angeht, auch das ganz gut transportiert haben, die Intensität. Und insofern, ich fand auch, dass Bobby dann das sehr gut, also Bobby hat das Schneiden seiner Haare gesellt, als hätte er gerade ein Deathmatch, das war nicht super.
Ja.
Wo ich mir auch so gedacht, Junge, da werden nur deine Haare geschnitten, da versucht keiner dich umzubringen. Aber das, also ich fand das dann auch irgendwie, ich fand das auch sehr, sehr lustig zu sehen, wie viel Spaß das Stephanie Mays gemacht hat und wie gründlich die das gemacht hat. Ich habe mich auch kurz gefragt, ob sie vielleicht selber irgendwie demnächst so ein Geschäft oder sowas eröffnet, wenn wir irgendwas nicht wissen oder so. Aber sie hat das schon sehr, weil manchmal siehst du das bei so Hair vs. Hair Matches, da geht dann einer mit dem Rasierer hin, macht so 2-3 Mal und dann hast du dann nur so Streifen. Aber sie hat ja wirklich geguckt, dass alles so, da. Ja, ja, aber das fand ich schon cool insofern. Und auch vor der Pause war das gut platziert insofern. Alles gut.
Ja, genau, dann gab's Pause. Haben sie uns auch wieder natürlich für die Live-Zuschauer wieder ein kleines Match geliefert mit englischer und deutscher Kommentarspur auf einmal, war beides drin, ja, war auch lustig. Und dann ging es weiter, wieder ein Karat-Teilnehmer hatten wir am Start. Es war, glaube ich, sogar in jedem Match einer, außer im Main-Event. Es waren auch alles Singles-Matches halt außer dem Main-Event, und da macht das auch irgendwie Sinn. WXW European Title, ich bin eins vor, Entschuldigung. Lawrence Roman gegen Yuya Aoki, so, Entschuldigung. Das stand an, den Yuya Aoki, den wir ja auch schon live gesehen haben, Sebastian, in Dormagen. Genau. Gegen One Called Man, das Terrible Ted. Und ich fand das so nach der Pause fand ich das eigentlich einen netten Einstieg wieder. War ein nettes, hart geführtes Match. Ich meine, war relativ klar, wer dann gewinnt, aber ich hatte damit meinen Spaß. Wie siehst du es denn, Sebastian?
Ich kann mich anschließen. War relativ kurz, aber war so als Sprint ganz cool. Marcel hat es gerade schon gesagt, das wäre vielleicht ein gutes Match für die Pre-Show gewesen. Es hat aber auch hier gut hingepasst. Und insofern, Yuya Aoki ist generell ein cooler Wrestler. Ich hoffe, dass wir den öfter sehen werden jetzt in Deutschland.
Das wäre schön.
Und insofern, war da auf jeden Fall gut platziert.
Und dann darf Marcel den Abschluss zu diesem Match machen.
Ja, war eine kurzweilige Angelegenheit. Ich hätte es gerne ein bisschen länger gesehen. Ich glaube, die sind auch noch nicht full force gegangen. Aber ja, vielleicht gerade auf dem Card-Spot oder der Position auf der Card geschuldet. Ansonsten hat Sebastian gerade alles gesagt. Ich glaube, ich würde jetzt nur alles wiederholen.
Ja, okay, vielleicht auch jemand fürs Alternate Four-Way ein Kandidat?
Auf jeden Fall.
Wenn er dann noch da ist. Sein Big Japan-Kollege kommt ja auch, der gute Daisuke.
Ja.
Und mal schauen. So, jetzt gibt's aber das European Title Match. Mike DiVecchio, der immer noch Champion ist, aber keinen Gürtel hat, traf auf Ahura. Und ich fand auch den Anfang wieder so, es hieß ja dann im Vorfeld auch, der Champion, der Gürtel soll auf jeden Fall übergeben werden jetzt hier bei Dead End. Levanil ist zwar nicht gebucht, aber der Titel soll auf jeden Fall hier soll vorbeigebracht werden. Da gab es ja auch vorher nochmal das Interview mit Mike Di, wo Dan das auch nochmal versichert hat, gesagt, so, Levanil ist nicht hier, aber der Gürtel, der wird vorbeigebracht. Und dann kam der DPD-Bote vorbei. Das fand ich auch so lustig, ey. Das war mega gut. Kam der Dude vorbei, hat hier das Paket vorbeigebracht. Und dann, Mike, die packt es natürlich auf Freude dran. Moment, gar kein Titel drin. Oder doch, es war ein Titel drin. Aber es war ein selbstgebastelter Titel drin von Levanil. Mit einem Zettel. Den Zettel hat dann Mike D. erstmal an Thomas Gießen weitergegeben, weil Mike D. kann ja kein Deutsch. Er hat so, hier, erzähl mal, was da los. Und dann Levanil natürlich so, ja, ne, der Titel sollte zu seinem Besitzer. Ist er jetzt ja auch, er ist ja jetzt wieder bei mir, weil Levanil ist ja so ein bisschen verrückt geworden jetzt. Er glaubt, er ist der Shotgun-Champion. Hat den Titel deswegen nicht dabei. Ich muss sagen, das hat dem Match überhaupt nicht zugute getan, weil es war danach absolut die Luft raus, weil auch sowas von klar war, dass der Titel nicht wechseln wird. Sicherlich auch rein handwerklich nicht schlecht. Ich finde aber, es hat dann irgendwie dann auch, wie gesagt, die Luft war irgendwie raus. Es hat auch nicht so krass zwischen den beiden geklickt. Ich fand es dann eher belanglos tatsächlich, das Match. Und es hat sich dann auch leider egal angefühlt, tatsächlich, finde ich. Weiß nicht, wie sieht ihr das?
Ganz spannend, wie Mike zu Anfang erstmal komplett mit Ahura spielt. Also gerade hat er einfach seine körperliche Überlegenheit einfach komplett ausgenutzt. Haben sie sehr gut rübergebracht. Auch einen Ahura, der sich dann immer mal wieder da rauswinden und wehren kann. An sich war es ein gutes Match, aber die hatten viele Slip-Ups, hatte ich das Gefühl. Ne, gerade was du sagtest, wo es nicht geklickt hat. Da hatten sie sehr, sehr viele Momente von. Sie haben sie zwar recht gut überspielt, Aber ich glaube, ohne diese Slip-Ups wäre das ein deutlich, deutlich besseres Match gewesen. Ich sehe es ja jetzt am Sonntag tatsächlich schon wieder bei der GWF in Berlin. Bin ich sehr gespannt, ob sie da was anderes oder wie sie es da rüberbringen.
Da wirst du übrigens auch Metehan gegen René Casselli sein, das wurde gerade angekündigt.
Bin ich gespannt auf. Ist René Casselli nicht eigentlich eher so ein
Zugs.
Okay, ja, mal gucken, keine Ahnung.
Er war ja im Progressing auch dabei, da war er ja mit war er mit Metehan? Nein, er war gegen Metehan, ne?
Also, zu meiner Schande habe ich tatsächlich die Show mir noch nicht angucken können.
Schäm dich.
Er war auf jeden Fall derjenige von den Promis, der die beste Figur gemacht hat.
Das auf jeden Fall.
Dann habe ich da Bock drauf. Und wenn du sagst Zirkusathlet, dann ist er auf jeden Fall athletisch.
Und ja, Ninja-Warrior-Sieger.
Genau. Ja. Der hat den Black Arrow von Packer da gezeigt. Und der sah gut aus.
Nice. Also, dann habe ich da Bock drauf. Und Metehan ist ja auch ein super Wrestler. Wenn die sich entsprechend vorbereiten oder vorbereitet haben, dann werden die bestimmt was Geiles aufs Parkett legen.
Ja, da mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Aber Sebastian, du darfst jetzt gerne über das Match sprechen.
Ja, ich kann mich da auch größtenteils anschließen. Es war eines der schwächeren Matches der Show, muss man ganz klar sagen. Es hat nicht so komplett irgendwie gepasst zwischen den beiden. Und ich muss auch sagen, also bei Mike DiVecchio ist es so, dass wir oft sagen, dass er ja übertreibt. Ich finde, hier hat er nicht so schlimm übertrieben. Aber man sieht auch, wenn das dann Leute sind, wo er nicht die krasse Bindung dran hat, dann ist da auch nicht mehr so viel, wenn man ihm die krassen Moves wegnimmt. Weil zum Beispiel mit Nick Schreier, das Match, das fand ich ja wirklich cool beim Tech Festival, weil es mal ein bisschen eine andere Seite gezeigt hat, wo auch eine gewisse Emotionalität drin war. Aber hier, ja, war okay, aber war schwächer als, hätte mal das Pre-Show-Match weggenommen, alles, was davor war, schon in meinen Augen.
Und, ja, würde ich mich tatsächlich auch anschließen, ja.
Und was du schon gesagt hast, du, die ganze Geschichte mit Levaniel, ich muss auch übrigens mal sagen, ich finde, die Story ist von der Erzählung her oft gar nicht so gut. Gerade was du gerade erzählt hast, auch mit dem Titel mit DPD und so, das hat mich irgendwie total an die Sache mit Carsten Beck erinnert, mit der Keel-Holding, wo sie ihm den Titel abnehmen wollten und er den hinterm Rücken gehalten hat und Aaron Insight zum Grillen eingeladen hat. Aber das nur am Rande. Aber Levaniel spielt diese Rolle echt gut. Das muss man ihm lassen. Also das ist schauspielerisch echt stark, auch wenn es nicht. Das ist ja manchmal so Filme, wo du sagst, ja, Story war jetzt eigentlich gar nicht so gut, aber die Schauspieler haben es ein bisschen rausgerissen. So ist es hier auch, finde ich.
Ja, stimmt.
Und ansonsten, ja. War okay, aber war kein Match, was ich jetzt irgendjemandem empfehlen müsste, wenn man mich fragen würde, welches Match. Zwei oder drei Matches, die du von der Show gesehen haben solltest, wäre das jetzt nicht dabei.
Ich finde auch die Ansetzung leider nicht so gut, weil wenn du dann weißt, okay, Ahura verliert und er ist im Karat, ist das immer irgendwie blöd. Also es haben hier drei Wrestler, die im Karat stehen, haben verloren.
Gerade bei Ahura, dem man ja auch so ein bisschen so eine Favoritenrolle zuschreibt.
Ja.
Und dann auch noch so clean.
Also ja,
der hat die jetzt gerade so eingerollt oder sonst irgendwas, sondern genau, nee, das war einfach ein ganz cleanes Finish.
Finde ich vielleicht auch, also dann wäre es vielleicht besser gewesen, wenn irgendwie, ich sag mal, Mike D irgendwie eine andere Random-Verteidigung gegen irgendjemand. Also dann machst du zum Beispiel von mir aus Mike D gegen Yuya Aoki zum Beispiel.
Ja.
In so einem etwas Random-Match. Da weißt du halt, okay, der Titel, das ist einfach eine Standard-Titelverteidigung jetzt, wird sicherlich ein cooles Match, aber Yuya Aoki zum Beispiel oder wem auch immer, den schadet das halt nicht, wenn er jetzt hier verliert und.
Ja, oder gegen den Lauri. Also gegen einen von den beiden. Tausch einfach die beiden
miteinander aus. Ja, aber Lauri ist auch im Karat. Das heißt, das wäre auch nicht ideal gewesen. Aber dann mach halt gegen irgendwen anders oder sowas halt. Ne? Von mir aus mach auch gegen den Mudo, der ist nicht im Karat. Oder du hättest auch Mike D gegen Hector zum Beispiel machen können. Warum nicht sowas halt, ne? Sowas, wo das dann vielleicht nicht so gut ist. Das ist halt blöd. Jetzt gehen halt, also du hast Ahura, du hast Bobby Ganz, der sogar mit einer sehr großen, und du hast Manders, die alle mit einer Niederlage ins Karat jetzt halt gehen. Am Endeffekt ist es scheißegal, weil die werden wahrscheinlich alle irgendwie die erste Runde überstehen. Aber trotzdem ist es so irgendwie so, aus so einem Halb-K-Feld-Grund irgendwie, sieht es irgendwie blöd aus, wenn die Hälfte deines Turnierfelds irgendwie alle verloren haben.
Ja, ist richtig.
Und vor allem auch in diesem Titelmatch, also es ist auch random, es hätte auch keinen Sinn gemacht, hätte Uhura jetzt gewonnen, den Titel, dann wäre der Titel auch nicht verteilt worden, weil der Titel dann im Turnier, also der, oder der Champion im Turnier drin wäre. Und von daher ist es irgendwie auch, ist es irgendwie auch blöd. Ja, aber gut, das Match ist jetzt angesetzt, weil das gibt es beim Karatag 2, gibt es dann Mike D gegen Levaniel. Ich gehe mal davon aus, dass der Titel da auch offiziell wechseln wird.
Ja, denke ich auch.
Dann und dann Mike D ist ja jetzt dann eh im April auch erstmal nicht da, da ist er ja bei All Japan im Champion Carnival.
Ich denke auch deswegen, dass der Titel auch wechseln wird.
Ja, und man weiß ja auch nicht dem, so, was man so hört, der war ja schon bei der Real World Tag League von All Japan, dass der auch ganz gut over ist in Japan. Das heißt, es ist vielleicht auch nur noch eine Frage der Zeit, bis er vielleicht mal länger da unterkommt. Und dann nimmst du ihm lieber jetzt den Titel wieder ab, bevor es dann irgendwann wieder schwieriger wird oder man ihn dann abnehmen muss oder sowas, dann machst du es halt lieber dann jetzt da und dann ist das ja auch dann auch in Ordnung. Er ist ja auch schon ein bisschen länger Champion, von daher passt das auch. Er war zwar zwischenzeitlich ein bisschen verletzt, aber ja, passt dann schon, denke ich.
Ich glaube tatsächlich, dass das für Mike übrigens ein guter Karriereschritt war, weil es hieß ja zwischenzeitlich auch mal schon so, ja, vielleicht geht's auch schon zu WWE oder zu TNA, war ja auch mal im Gespräch oder so. Aber ich glaube tatsächlich, All Japan wäre, glaube ich, für ihn gut und er ist auch eine Größe, die wiederum für All Japan gut wäre. Deswegen das vielleicht jetzt nochmal so als Zwischenschritt und dann bei TNA zum Beispiel könnte ich ihn mir auch ganz gut vorstellen. Aber ich glaube, so WWE und AEW, das wäre noch ein bisschen zu früh.
Deutlich, ja. Deutlich zu früh.
Ja.
Also TNA sehe ich ihn gerade, wenn TNA da so einen Job macht, wie sie es mit Ian Slater gerade machen, ihn so langsam ranführen,
genau.
In die ersten kleineren Storylines geben, sowas in die Richtung und dann läuft der Lachs da.
Mike, die ist auch perfekt halt für so ein X-Division-Match halt einfach, weil der einfach von dem wie er wrestelt, ist das einfach ein perfekter X-Division-Wrestler.
Den hier, oh Gott, ich komme mal auf den Namen nicht, wo der mit dem X über dem Ring. Wie heißt das Match?
Ultimate X.
Ja, ja. Pack den ins Ultimate X.
Ja. Also nur was, der ist ja auch eigentlich, oder war er ja mit einem halben Fuß irgendwie bei TNA, weil er hat ja dieses TNA,
Gutcheck.
Genau, dieses Gutcheck Europe oder UK oder sowas hat er ja gewonnen.
Ja.
Und eigentlich hieß es ja, dass irgendwie derjenige da einen TNA-Vertrag kriegt, aber irgendwie ist da noch nicht so, dann ist da hat man halt, also Lean Slater ist ja dann jetzt ein bisschen öfter bei TNA. Der hat da, glaube ich, auch sogar einen TNA-Vertrag.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat das wohl damit zu tun, das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass es da wohl schon eine Vorvereinbarung gab mit Mike D. Das war aber wohl noch zu Scott Amore-Zeit.
Okay.
Und quasi mit dem Wechsel im Management war das dann quasi auch weg. Also so habe ich das, glaube ich, verstanden.
Ja, okay, das macht Sinn, das erklärt es dann natürlich. Okay, klar, aber ja, auf Dauer ist es dann wahrscheinlich eher Japan, ist es All Japan, wie gesagt, was man so hört, scheint er da wohl auch overgegangen zu sein und die Leute hatten Bock auf den. Gut für ihn. Ich meine, Angle Block ist ja jetzt dann auch demnächst da, die sind sogar im gleichen Block vom Champion Carnival.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das, ich glaube tatsächlich, dass er trotzdem noch seinen Weg zu TNA finden wird. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nochmal eine Station ist, All Japan und dann vor allen Dingen All Japan und TNA, das würde sich ja auch nicht per se ausschließen, das könnte man ja auch eigentlich beides machen, gerade TNA ist ja relativ locker auch mit dem Auftreten und insofern, das wäre ja auch, es muss ja nicht entweder oder sein.
Ja, natürlich, also das eine schließt das andere ja nicht aus und gerade bei TNA ist es sowieso einfach noch was nebenbei zu machen, weil TNA haben nur Tapings. Ja. Und die Pay-Per-Views, beziehungsweise ich glaube, bei denen heißen die ja mittlerweile auch Premium Live Events, die sind halt ja dann nur live, also einmal dann im Monat oder alle zwei Monate oder was die dann da haben. Das heißt, das ist, selbst das ist ja mit einer Japan-Tour oder sowas halt theoretisch vereinbar. Dann ist er zu den Tapings halt da, dann wieder nach Japan und wenn er für ein Pay-Per-View gebraucht wird, dann ist er halt dann wieder in den US of America. Das ist ja
du, hast in der Regel immer zwischen zwei großen Pay-Per-Views hast du in der Regel ein so ein Premium-Live-Event immer. Halt so als Zwischenstation. Ja, oder genau, meistens jetzt nicht so viel passiert, aber halt.
Ja, und manchmal braucht man da ja vielleicht auch nicht alle für die kleineren Dinger dann oder sowas halt. Und dann kann man die ja vielleicht sogar auch aussetzen. Und dann ist, glaube ich, da mit Japan irgendwie noch relativ gut vereinbar.
Ja.
Und ja, dann gibt's auch schon den Main-Event. WXW World Tag Team Titles. Die Youngblood, die quasi lokalen Matadoren oder halblokalen Matadoren mit Oscar und Yuto Nakashima, sie treffen auf die Big Bucks, also Alex Duke und Norman Harras. Ja, Sebastian, frag doch gerne mal, wie fandst du denn dieses Match?
Das muss ich jetzt vorweg sagen, bevor das hier irgendwie falsch rüberkommt. Ich habe weder was gegen Alex Duke noch gegen Norman Harras und ich habe auch nichts gegen die Big Bucks. Aber ich finde, dass die auch in der Art und Weise, wie sie präsentiert wurden und so weiter, einfach nichts im Main Event verloren haben. Es tut mir leid.
Jobber, ne? Also.
Genau. Ich sage ja nicht mal, also gerade Norman Harras ist jemand, der, wenn die WXW es anders angestellt hätte, über die letzten Jahre auch durchaus Unified Champion sein könnte, in meinen Augen. Und
von seinen meine Event war ja auf jeden Fall.
Deswegen ist das gar nichts gegen die Leute selbst, aber es fühlt sich dann halt irgendwie auch so an, ja, die gewinnen eh nicht und dann macht man das noch so mit dem Finish, als wenn die Big Bucks
gewonnen hätten. Sie doch, genau.
Ich weiß nicht, ich muss leider sagen, die letzten beiden Matches haben die Show für mich auch ein bisschen runtergezogen. Ich fand die beide nicht so doll. Also die waren beide nicht schlimm oder schlecht oder so, Gottes Willen, ja. Aber die waren halt beide schwächer als alle Maincard-Matches davor, in meinen Augen. Deswegen, ja, es ist gut, dass es so ausgegangen ist. Es hätte wenig Sinn gemacht, hier den Titel zu wechseln, aber mehr solide oder okay, oder ist jetzt für mich nicht.
Ja, was sagst du, Marcel?
Ich war tatsächlich ziemlich gut drin in dem Match, was mich auch ein bisschen überrascht hat, weil ich zu Anfang ja auch erst, wir hatten das ja auch bei uns in der Gruppe dann so, weil ich hatte die Shawn Manning nicht auf dem Schirm. Dass sie die Big Bucks da gegen Youngblood gewonnen haben und dadurch halt das Titelmatch bekommen haben. Deswegen war ich da tatsächlich so, okay, wieso? Aber okay, nehme ich hin. Und dann war ich tatsächlich überraschend schnell drin in dem Match und dementsprechend auch überraschend gut unterhalten. Und ja, hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Es hatte eine gute Dramatik, das Match. War ein schönes Hin und Her. Am Ende gewinnen die Big Bucks dann wegen Schummelei. Und ich hätte tatsächlich gedacht, ey, geil, dass sie da überraschend diesen Titelwechsel durchziehen. Weil die Big Bucks immer nur diese Jobber-Scheiße, ich dachte, okay, weißt du, zu lange verkackt. Und jetzt pullen wir den Trigger und stellen die ein bisschen ernsthafter. Und machen halt, hören halt auf mit diesem Quatsch, den wir die ganze Zeit mit denen machen. Dass man es dann am Ende wieder, irgendwie gefühlte 3 Stunden später, weil das hat in meinen Augen sehr, sehr lange gedauert, bis dann Norman Harras die Kette runterfällt, dass dann gerestartet wird. So, ich hatte
würdest du sagen, sie haben es nicht so schnell auf die Kette bekommen?
Genau. Genau, das war dann auch, was mich dann noch mal mehr abgefuckt hat. Ich hätte mich tatsächlich gefreut, wenn die Big Bucks endlich mal was gewinnen, auch gerade in den Norman Harras. Ey, es reicht mir langsam mit dieser Darstellung, ihn als Witzfigur. Ne?
Ja. So. Aber wie lange sagen wir das schon?
ja, und deswegen wäre das so wichtig gewesen, wenn du das in dem Moment, auch wenn es vollkommen out of nowhere kommt, wenn du es da dann einfach durchgezogen hättest und dann vielleicht Richtung Karat irgendwie ein großes Rematch gemacht hättest oder sowas in die Richtung vielleicht. Vielleicht auch ein Multi-Man-Tag-Match mit den beiden Teams gleich, aus dem Opener.
Genau, da kommen wir gleich zu. Das Match gibt es nämlich schon. Ich fand es auch eigentlich okay. Ich war dann irgendwann auch drin, fand es eigentlich ganz gut. Man hat so ein bisschen zumindest während des Wetts verkauft, okay, die Big Bucks könnten doch gewinnen. Haben sie im Prinzip ja dann auch durch die Schummelei. Und da war ich so, ja, okay, gut, okay, krass. Und dann gab es halt den Restart, weil die beim Schummel halt erwischt worden sind, ist die Kette halt runtergefallen. Und Tassi hat gesagt, was ist das denn? Und dann gab es halt den Restart. Ich fand es halt ein bisschen blöd. Also an für sich, das finde ich. Und mit dem Restart, das fand ich eigentlich gut gemacht. Das passt auch so zu den Big Bucks einfach so. Die denken halt, sie sind schlauer als alle, weil sie cheaten. Und am Ende backfired das dann halt. Nur ich fand es dann halt, es war dann irgendwie blöd. Es war dann Restart. Dann gab es halt den Brainbuster von Jute und dann war wieder vorbei. Also wenn man wenigstens irgendwie eine Minute oder zwei noch draus gemacht hätte und sowas und dann halt gäbe es das Finish, aber so direkt einen Move und dann Finish und dann Titelverteidigung. Das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Hätten wir irgendwie ein bisschen besser dann machen können. Aber so prinzipiell finde ich das mit dem Reverse Decision bzw. Restart, finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Das passt, wie gesagt, zu den Bugs. Und dadurch hatten wir dann jetzt was dann halt im Vlog gab. Die Bugs haben natürlich rumgeheult, weil sie eigentlich gewonnen hatten. High Performer Limited mischen sich dann ein, weil sie sind ja die Number One Contender. Planet Gojira mischt auch mit. Dementsprechend gibt's an Tag 2 Fatal 4-Way, Youngblood, die Big Bucks, High Performer Limited und Planet Gojira in einem TLC-Match.
Ich kann mir fast vorstellen, dass das der Main Event sogar wird. Ja, weil du hast halt, weil du, dann hast du halt ein großes aufgebautes Titelmatch im Samstags-Main-Event, auch wenn es natürlich nicht das ist, was man eigentlich gehofft hat oder haben wollte.
Ja, vor allem ist es ja auch irgendwie doof, weil High Performer sind halt wirklich die, die sind ja legit die Number One Contender. Die haben ja das Number One Contender-Match gewonnen, das Tables-Match bei Back to the Roots. Und stehen jetzt trotzdem wieder in einem Four-Way-Match. Aber also es passt, so wie man es jetzt gemacht hat, passt das auch. Die Big Bucks sehen sich halt als Champions, weil sie ja theoretisch gewonnen haben. Planet Gujira ist ja halt auch noch so ein bisschen bei, weil die haben ja auch gegen High Performer gewonnen, auch wenn es so durch die Q ist. Das heißt, man kann es halt irgendwie, also ein Four-Way macht schon Sinn und ja, mit TLC kriegst du auch noch was geboten. Das heißt, Young Blood können auch die Titel verlieren, ohne dass sie gepinnt werden. Passt. Also ist, Ist gut gelöst und ja, mit TLC ist sicherlich dann auch was Cooles. Dann machst du dann halt in den Main Event von Tag 2, warum nicht? Dadurch, dass du ja kein Unified Title Match mehr jetzt hast, go for it halt.
Ja.
Das ist schon sehr passend, aber ich gehe davon aus, dass Youngblood dann jetzt hier auch die Titel wahrscheinlich verlieren und dann irgendwann wieder Richtung New Japan gehen. Ja, zumindest du kannst sie halt die Titel hier verlieren lassen, ohne dass sie halt irgendwie in der Entscheidung involviert sind, weil wahrscheinlich wird es ja dann auch mit Gürtel abhängen sein. Das heißt, sie müssen auch nicht gepinnt werden, sondern das siegreiche Team hängt dann einfach die Gürtel ab. Und fertig.
Ja.
So, wunderbar. Das war unsere Review zu der Dead End. Wir haben ein bisschen über das Karat gesprochen, aber dazu gibt es ja noch unsere separate Preview. Nächste Woche dann wahrscheinlich. Oder zumindest zeichnen wir dann auf und dann mal gucken, wann es halt rauskommt. Was ist so, was würdet ihr so sagen? Was ist so euer Gesamt, eure Gesamtwertung, so euer Gesamteindruck jetzt so von Dead End jetzt? Was würdet ihr so sagen? Wie sind da so eure Meinung?
Also ich würde sagen, ich finde, wie gesagt, die letzten beiden Matches haben es für mich so ein bisschen runtergezogen. Ich habe auch bei Cage Rush schon am Ende 6 Punkte gegeben. Ich glaube, wenn das, wenn die letzten beiden Matches ein bisschen besser gewesen wären, wäre ich da eigentlich eher bei 7 gewesen, weil ich fand, es war viel Anständiges dabei. Auch 2 Matches, die ich ein bisschen besser fand als das, was Hell vs. Hair und Ilya Bloom gegen Menders. Weil die letzten beiden Matches waren dann auch echt nur solide, ne? Und deswegen war es dann für mich halt nicht mehr als 6 Punkte. Ist eine Show, die kann man sich angucken, musste man aber nicht. Ist auch ganz klar zu sagen, bei der Road to Karat gehört das ein Stück weit dazu. Und gerade wenn man dann auch zum Karat geht und sich das anguckt und so, kann man sich das durchaus angucken. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, du hast jetzt noch nie WXW geguckt oder seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr WXW, guck dir das mal. Also bei Schulnoten wäre ich so bei einer 3.
Ja, passt. Ich wäre auch bei 6 Punkten. Also mehr wäre es dann tatsächlich nicht. Was sagst du denn, Marcel?
Ja, da kann man nur mitgehen. War eine entspannte Show, hat Spaß gemacht. Wäre an vielen Ecken noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ja, man merkt halt, dass es halt die Show vorm Karat ist. Ne?
Ja,
und genau, dass du halt jetzt natürlich dann noch nicht alles rausfeuern willst.
Das ist auch ein guter Punkt. Ich finde, die WXW sollte da ein bisschen was an der Strukturierung ihrer Marquee-Events machen, weil ich finde, so ein Marquee-Event und dann vor allem sowas wie Hamburg ist 2 Wochen vorm Karat viel zu spät. Also das passt einfach da überhaupt nicht mehr rein, meiner Meinung nach.
Das muss halt 3-4 Wochen vorher kommen.
Ja, oder packt Dead End halt nach Karat oder sowas halt dann lieber in den März oder in den April dann halt, Ende März oder sowas, Anfang April. So ist es halt, du weißt, es passiert 2 Wochen vorm Karat, nichts mehr Großes halt. Das hast du hier auch gemerkt, es war meiner Meinung nach auch für ein Marquee, wenn ein bisschen zu wenig tatsächlich von der Qualität her.
Es fühlte sich an, als hätte man Dead End bidifeldisiert. Und das meine ich jetzt gar nicht böse gegenüber Bielefeld, im Gegenteil, das ist ja auch eine sehr gute Stammlocation, aber ich finde, wenn du eine Show so kurz davor machst, hättest du sowas wie Bielefeld machen sollen, ja, auch von der Größe her und von der Wertigkeit. Das wäre cool gewesen. So, ich meine, das war halt hier keine Roadshow, keine Dorfshow, ja, keine Townshow. Das war Hamburg, das war das zweitwichtigste Pflaster nach Oberhausen und da waren 56 Zuschauer. Und das muss mehr für sich alleine stehen, finde ich.
Ja, ich finde auch einfach, vielleicht macht man es auch lieber so, du hast ja am Anfang des Jahres halt, also im Januar, halt den ersten Marquee-Event dann mit Back to the Roots. Okay, klar, der ist halt gesetzt, der bleibt ja auch, da hast du ja auch die Käfigschlacht, ist ja auch fein. Aber Ich fände es, glaube ich, einfacher, wenn du irgendwie dieses, vielleicht zieh doch einfach dieses Road to Karat, mach einfach irgendwie alle Shows von nach Back to Roots bis zum Karat, also dann diese anderthalb Monate oder was es dann sind, mach dir doch einfach alle irgendwie so ein Road to Karat Show raus, also Town-Shows dann halt. Du hast ein bisschen mehr so ein bisschen relevante Sachen irgendwie, die ein bisschen was mit dem Karat zu tun haben, irgendwie vielleicht auch ein paar Multiman-Matches mit den Karat-Teilnehmern, die schon da sind oder so, also die halt Regulars sind. Zieh vielleicht diese Road to Karat League einfach irgendwie über so eine ganze Tour oder sowas halt, dass man dann irgendwie vielleicht sagt, okay, wir machen vielleicht ein paar größere Block-Matches oder zwei größere Blöcke mit, keine Ahnung, vier oder sechs Leuten oder sowas halt. Und dann ist das Finale vielleicht immer noch in Bielefeld. Bielefeld ist einfach dann das Finale dieser Tour, wo es dann auch das Turnierfinale und sowas gibt. Zieh das einfach irgendwie so ein bisschen über den Februar halt oder Ende Januar, Februar und gib dem irgendwie so ein bisschen mehr die Wenigkeit und mach dann das Marquee-Event in Hamburg, das große dann, vielleicht nach dem Karat, vielleicht sagst du auch einfach, okay, der Karatsieger kriegt dann seinen Titanshot einfach in Hamburg zum Beispiel bei Dead End, so war es ja auch früher. Früher war ja auch Dead End.
Name her würde es doch auch passen. Dead End, ja. Du hast so ja, Dinge, die halt im Karat-Turnier passiert sind. Keine Ahnung, Menders hat sich mit Bobby in den Flicken gehabt irgendwie im ersten One-Match, das ist nicht ganz clean abgelaufen und da kommt sie halt zum Aufeinandertreffen deswegen. Richtig. Oder halt Titel-Rematches. Ne, keine Ahnung. Der European Title hat gewechselt, okay, Mike D kriegt in Karat sein Rematch in Hamburg.
Und Dead End wäre doch perfekt für zum Beispiel jetzt in der aktuellen Situation Ilya Bloom gegen Karatsieger um den Unified-Titel, um den vakanten Titel. Let's go.
Ja.
Sowas halt. Das ist so irgendwie, das habe ich hier irgendwie auch bei der Show jetzt gemerkt. Es hat sich halt einfach nicht so krass wichtig einfach angefühlt, weil es halt wirklich, also wir sind ja literally zu dem Zeitpunkt zwei Wochen. Also Karat ist in, geht am Donnerstag in einer Woche geht's los, ne? Das ist in anderthalb Wochen, ne? Und da ist einfach zu wenig Zeit irgendwie dazwischen. Du weißt halt, es ist irgendwie, es wird nicht mehr krass passieren. Hier, du hast European-Title, Mensch, da passiert nichts mehr irgendwie. Ja, die Tag-Team-Title ist auch unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert irgendwie, dass die wechseln vor dem vom Karat und sowas. Das schwebt halt alles da so ein bisschen mehr drüber. Und also so direkt straight nachher so quasi, Karat ist das Saisonfinale, das Staffelfinale. Und es geht mit der neuen Saison, geht's dann halt los im April oder sowas halt mit Dead End oder sowas. Also fände ich tatsächlich irgendwie viel besser.
Ja. Natürlich, du darfst natürlich auch nicht vergessen, Hamburg ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das Gemeindezentrum in Wolfenbüttel, was du wahrscheinlich relativ einfach buchen kannst. Ich will gar nicht wissen, wie weit im Vorfeld die WXW die Markthalle bucken muss.
Ich möchte auch nicht wissen, wie viel das kostet, ehrlich gesagt.
Ja, es ist richtig. Also klar, auch wenn du dann natürlich eine gute Beziehung zu den Leuten hast, aber Wrestling wird sicherlich, was so Veranstaltungen geht, nicht die Priorität haben. Und wenn an dem Wochenende kein Wrestling ist, haben die sicherlich genug andere Anfragen, da irgendwas unterzubringen. Du nimmst halt die Termine, die Leute dann da vorschlagen, ne? Klar.
Ja. Also der Venue ist, oder den Besitzern von der Venue. Gott, Alter, was ist mein Deutsch, ne? Denen ist das ist ja scheißegal, was da drin passiert ist. Die sagen, dann und dann könnt ihr es booken. Das und das kostet. Ja, nein. Tschüss.
Ja, genau das. Ne? Und wenn WXW halt da nichts macht, ne, ich glaube, die haben eine Warteliste, die ist lang genug, dass sie jemanden einschieben können. Also die brauchen sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen, dass die ein Wochenende mal nichts haben oder so. Ne? Also
Du kriegst gerade in Hamburg auch spontan mal ganz schnell was organisiert. Ich habe schon mal, fragst du halt hier, keine Ahnung, bei irgendwelchen machst halt mit fünf Rappern irgendwie so eine spontane kleine Jam. Ja, kriegst du auch voll.
Ja.
Oh, ja. Easy.
Natürlich, also klar, und von daher, ja, klar, nimmst du das, aber man ist ja zum Beispiel im Mai, ist man ja da hat man halt Fan da. Hätte man sowas ja auch dann irgendwie, dass man das dann einfach so irgendwie, gut, klar, wenn man verzichtet dann natürlich nicht drauf auf ein Hamburg-Event, dann halt generell, es ist halt das zweitwichtigste, die zweitwichtigste Stadt nach Oberhausen, wie Sebastian schon gesagt, aber so, Dead End selber leidet dann einfach, oder das Marquee-Event hier hat dann einfach sehr krass darunter gelitten. Das ist mir hier sehr krass dann aufgefallen, dass das dann irgendwie. Es hat sich dann teilweise halt einfach egal leider angefühlt. Und das ist schon schade, weil bei so Marquee-Events von WXW hat man ja auch immer so. Also klar, dass dann manchmal so diese kleineren oder diese Town-Shows oder alles, dass das immer nicht immer das Gelbe vom Eis oder dass die nicht immer alle herausragend sind. Das ist ja auch normal, das geht ja, darum geht es ja auch manchmal gar nicht bei diesen Dingern, aber bei so WXW-Marquee-Events hat man ja irgendwie schon einen gewissen Standard oder eine gewisse Erwartung, was man dann irgendwie so gerne möchte oder gerne braucht auch irgendwie. Aber ja, das soll uns nicht unsere Stimmung vermiesen, denn Karat, bald ist Karat. Dauert nicht mehr lange. Sebastian und ich, wir werden ja auch da sein.
Richtig.
Und, haltet unsere Kanäle offen für die Preview, die es dann demnächst geben wird. Review wird es natürlich auch geben und alles drum und dran. Und ich würde sagen, wir hören uns alle dann beim nächsten Mal bei welchem Format auch immer. Hört überall gerne rein und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.